HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Wir leben ja zurzeit in einer Art überlangen Geduldsprobe. So viel müssen wir auf die lange Bank schieben, müssen abwarten, können uns höchstens vorfreuen auf bessere Zeiten. Und es zeigt sich, dass die Geduld tatsächlich eine gute und wichtige Tugend ist. Warum sie uns stärkt, wie man die Geduld fördern kann und wann auch mal eine gewisse Portion Ungeduld nötig ist. Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Außerdem in der Sendung Nachwuchsförderung. In den evangelischen Kirchen wird über eine Reform des Theologiestudiums diskutiert. Sport und Gesellschaft. Der jüdische Verband Maccabi Deutschland wird mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Und Ökumene heißt Ich sehe dich. Ein ökumenisches Dialogprojekt im Vorfeld des Ökumenischen Kirchentags. Es ist schon rund 20 Jahre her, dass an den Universitäten der sogenannte Bologna-Prozess angestoßen wurde. Dessen Ziel? Die Studiengänge sollten europaweit vereinheitlicht gegenseitige Anerkennung möglich werden. Und es sollte abgestuft werden. Nach 6 Semestern kann man mit einem Bachelor abschließen und wer will, danach einen Master machen. Doch dieses neue Modell gilt nicht überall. Unter anderem in den Fächern Medizin, Jura und Theologie bleibt man bei den alten Examen. In der evangelischen Theologie ist es darüber hinaus so, dass all diejenigen, die Pfarrer oder Pfarrerin werden wollen, ihr Examen bei den Landeskirchen ablegen. Dagegen wehrt sich jetzt eine Initiative von Theologiestudierenden und fordert eine Reform des Theologiestudiums.
Juliane Bort hat eine Initiative zur Reform des Theologiestudiums gestartet und innerhalb weniger Tage mehr als 1000 Unterschriften für ihre Petition bekommen. Sie beklagt, dass Studium und Examen quasi voneinander abgekoppelt seien. Nach den Vorlesungen und Seminaren im Studium müsse man sich nochmal 1,5 bis 2 Jahre auf das Examen konzentriert vorbereiten.
Für mich wäre es vor allem wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, die Studienleistungen, die vorher stattgefunden haben, eventuell anzuerkennen.
Wie es heute in den anderen Bachelor- und Masterstudiengängen üblich ist, bei denen man im Lauf des Studiums seine Credit Points sammelt. Für viele Studierende ist der Prüfungsdruck enorm groß.
Also wenn man das Examen nicht schafft, hat man leider nur ein Abitur, also keinen Bachelor.
Sagt Florian Müller, der gerade in Heidelberg sein Examen macht und später Pfarrer der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau werden will. Man habe die Zeichen der Zeit erkannt und wolle Reformen einleiten, meint Helmut Schwier. Er ist Vorsitzender des Evangelisch-Theologischen Fakultätentages.
Es geht einmal darum zu prüfen, gibt es Optionen, Prüfungen vorzuziehen und insgesamt, welche Möglichkeiten haben wir, Studienleistungen, die im Studium erbracht worden sind, für das Examen anzuerkennen.
Die Kirchen stehen unter Druck. Nicht nur in der katholischen Kirche gibt es einen Priestermangel. Auch den Protestanten fehlen Pfarrerinnen und Pfarrer. Doch für viele Studienanfänger ist die Theologie wenig attraktiv, weil man zuerst die alten Sprachen lernen muss. Hebräisch, Griechisch und Latein sind Pflicht.
Das ist für viele eine große Hürde, weshalb am Anfang auch viele Leute wieder abspringen und sagen, ich schaffe das nicht. Gerade wenn man bedenkt, dass man ein Latinum braucht, das im Studium eigentlich nicht mehr angewendet wird.
Beklagt der Theologiestudent Florian Müller. Dem hält Helmut Schwier entgegen.
Wir werden nicht darauf verzichten können, tatsächlich Griechisch und Hebräisch und auch Latein so zu lernen, dass jede Absolventin, jeder Absolvent in der Lage ist, selbstständig mit den Sprachen der Bibel Entdeckungen zu machen.
Doch angesichts des Pfarrermangels werden sich die Kirchen genau überlegen müssen, wie sie das Studium der Theologie attraktiver gestalten können.
Eine Initiative von evangelischen Theologiestudierenden fordert eine Reform von Studium und Examen. Hintergründe dazu von Michael Hollenbach. Maccabi. Der Name steht weltweit für jüdische Turn- und Sportvereine. Er leitet sich her von Judas Maccabäus, einem jüdischen Freiheitskämpfer im 2. Jahrhundert vor Christus. Auch in Deutschland gibt es jüdische Sportvereine mit diesem Namen, in Hessen zum Beispiel in Frankfurt. Der deutschlandweite Dachverband Maccabi Deutschland soll im kommenden Jahr mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet werden für sein gesellschaftspolitisches Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus.
Die Botschaft ist eindeutig. Antisemitismus, Hass und Hetze gehen uns auf den Senkel. So lautet das Motto des neuen Maccabi-Projekts Zusammen eins. Dabei setzen sich die Sportler ganz konkret mit Rassismus auseinander, zum Beispiel beim Fußballtraining. Beim Aufwärmen dribbeln sie auf einem Feld, das mit Hütchen abgesteckt ist. Es ist ein Meinungsbarometer, bei dem die Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Erfahrungen einschätzen sollen, erklärt Projektleiter Luis Engelhardt aus Frankfurt.
Man kann dann anfangen mit: Heute ist das Wetter perfekt zum Fußballspielen, so als Warm-up. Dann sieht man erstmal, wie funktioniert das Ganze. Dann kann ich aber auch die Frage stellen: Ich fühle mich im Alltag manchmal diskriminiert. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wenn Spieler und Spielerinnen nach links und rechts schauen und sehen, es gibt nicht nur schwarz oder weiß. In meinem eigenen Team gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf, unterschiedliche Erfahrungswerte.
So soll bei den Spielern erst einmal ein Bewusstsein entwickelt werden für das Problem und dann eine Haltung, Rassismus und Hetze auf dem Platz entgegenzutreten.
Dass wir das nicht tolerieren dürfen, dass wir widersprechen müssen. Was kann ich denn machen, wenn mein Mitspieler regelmäßig diskriminiert wird? Ich kann darauf achten, ich kann widersprechen, nachdem ich etwas erkannt habe, ihm zur Seite stehen und ihn auch schützen. Also man kann nicht sagen, ich habe es nicht gehört, sondern man muss eingreifen.
Neben dem praktischen Teil auf dem Spielfeld widmet sich das Projekt dem Thema Rassismus auch empirisch. Die Organisatoren haben eine Studie erstellt, welche Erfahrungen Maccabi-Mitglieder mit Antisemitismus gemacht haben. 39% waren schon einmal persönlich davon betroffen, insgesamt gesehen. Betrachtet man nur den Fußball, sind es sogar 68%, sagt Engelhardt.
Das heißt, diese Studie bestätigt eigentlich Studien aus anderen Bereichen. Immer dann, wenn man äußerlich als jüdisch markiert wird, und das passiert bei Maccabi, indem man den Davidstern auf dem Trikot trägt, dann ist die Gefahr oder das Risiko, um ehrlich zu sein, relativ hoch, dass man Antisemitismus erfährt.
Maccabi will ein offener, familiärer Verein sein, für alle Nationalitäten und Religionen. Mittlerweile sind 2/3 der Mitglieder nicht jüdisch. Auch weil sich Maccabi bemüht, zwischen den Religionen zu vermitteln, sagt Lukas Gerhardt, der die Geschäftsstelle in Frankfurt leitet.
Beispielsweise haben wir einen Schwimmkurs für muslimische Frauen, den wir jährlich organisieren und umsetzen. Ein Projekt, was mittlerweile wirklich sehr gut läuft, um dort auch eben die Vorurteile, die unter Umständen entstehen, ein Stück weit abbauen zu können. Und neben dem Schwimmen machen wir dann auch als Abschluss, dass die Teilnehmer bei uns hier im koscheren Restaurant nochmal gemeinsam essen und dann eben auch eine andere Seite des Judentums auch kennenlernen. Und so können wir auch wieder ganz automatisch die ein oder anderen Vorurteile mit abbauen.
Damit Hass, Hetze und Diskriminierung gar nicht erst entstehen, weder auf dem Fußballplatz noch außerhalb.
Maccabi Deutschland, der Dachverband der jüdischen Turn- und Sportvereine, wird im kommenden Jahr mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet für sein Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus. Übrigens zusammen mit Eintracht-Präsident Peter Fischer. Die Medaille wird verliehen vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Marie-Kathrin Fromm berichtete. Heute ist der erste Maisonntag. In anderthalb Wochen beginnt der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Wobei Frankfurt wohl nur als virtuelle Kulisse dienen wird. Dieser ÖKT, so die Abkürzung, findet pandemiebedingt ausschließlich digital statt. Viele gesellschaftspolitische Themen stehen auf dem Programm, aber natürlich geht es auch um Innerkirchliches und um die Frage, wie eigentlich die Ökumene vorangebracht werden kann. Wie hältst du es mit dem Abendmahl? Das ist ja eine der heißen Fragen im ökumenischen Gespräch. In einer ökumenischen Reihe in den HR1 Sonntagsgedanken unterhalten sich ab heute jeweils eine katholische und eine evangelische Autorin oder Autor über Trennendes und Verbindendes zwischen den Konfessionen.
Große Veranstaltungen wie der Ökumenische Kirchentag sind wichtig für das Verständnis von Ökumene, für die gegenseitige Annäherung, sagt Stefanie Ried. Sie ist katholisch, Pastoralreferentin und Referentin des Generalvikars im Bistum Mainz. Für sie ist der Ökumenische Kirchentag aber noch weit mehr, nämlich eine Erfahrung für den eigenen Glauben.
Glauben ist nichts, was nur theoretisch geht. Der Glaube braucht Erfahrung.
Und das gelte auch für ökumenische Praxis. Dass die Ökumene funktioniert, liege vor allem an mutigen Personen, die voranschreiten, die Dinge anders machten.
Wenn die Menschen vor Ort warten würden, bis die Funktionäre, ob evangelisch, ob katholisch, sich endlich mal geeinigt hätten, dann würde keine Ökumene stattfinden. Und diese Entwicklung, die nachzuhalten, das würde ich sagen, ist Aufgabe auch der Theologen und Theologinnen, darauf zu schauen und das als Grundlage auch einer Entwicklung gut zu heißen und wertzuschätzen.
Dafür braucht es von den Kirchenleitungen Vertrauen. Ganz besonders gilt das beim Abendmahl. Ein immer wiederkehrendes Thema, auch bei den Kirchentagen. Hier tut sich die katholische Seite schwer. Schließlich unterscheidet sich das Verständnis der katholischen Eucharistie vom protestantischen Abendmahl. Das geht nur zusammen, wenn die katholische auf die evangelische Kirche zugeht, erklärt der evangelische Pfarrer Martin Vorländer im Gespräch mit Stefanie Ried.
In der evangelischen Kirche sind alle eingeladen zu kommen, die sich von Jesus Christus eingeladen wissen. Also heißt natürlich schon, es ist nicht einfach so irgendwie Brot und Wein austeilen, sondern es ist schon aus dem Glauben heraus. Und also von daher evangelisch geht es. Also bewegen muss ich an dieser Stelle, Stefanie Ried nickt, die katholische Kirche, wenn sie möchte.
Damit aber tut sich der Vatikan schwer und auch so mancher katholische Ortsbischof. Manchmal vielleicht aus Angst, eigene Ansichten aufgeben zu müssen. Doch das verlange keiner, betont Martin Vorländer. Für Stefanie Ried ist das auch wichtig. Sie fühlt sich im katholischen Zuhause und will nicht evangelisch sein. Beide Kirchen haben Unterschiede. Auch fernab von Zölibat, Frauenpriestertum und Sakramenten. So schnell wird das nicht zu einem Einheitsbrei. Gemeinsamkeiten zu entdecken, wird also auch weiterhin Aufgabe der Ökumene sein.
Was trennt, was verbindet Katholiken und Protestanten? Darüber verständigen sich heute und an den kommenden Sonntagen kirchliche HR-Autorinnen und Autoren in einer ökumenischen Sendereihe in den HR1 Sonntagsgedanken. Die Beiträge gibt's zum Nachhören bei den HR1 Podcasts. Und wer schon mal stöbern will im Programm des Ökumenischen Kirchentags, es gibt rund 80 Veranstaltungen, zum Teil mit prominenten Rednerinnen und Rednern. Und für manches muss man sich auch anmelden, auch wenn alles digital stattfindet. Dem sei die Internetseite des Ökumenischen Kirchentags empfohlen, www.oekt.de.
HR Info. Himmel und Erde.
Unsere Geduld, die ist in diesen Pandemiezeiten besonders gefordert. Aber Geduld ist auch in ganz vielen normalen Alltagssituationen nützlich. In der Warteschleife am Telefon, genauso wie an der roten Ampel. Geduld hilft uns, mit dem Leben zurechtzukommen, gerade wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Um die Geduld als Tugend dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Und das Sprichwort sagt ja, gut Ding will Weile haben. Eines von vielen Worten übrigens, die im Grunde ein Loblied singen auf die Geduld. Geduld, so scheint es, gehört zu den positiven Eigenschaften eines Menschen. Die Ungeduldigen, die Drängler, die mögen wir ja eigentlich nicht so gerne. Warum eigentlich ist die Geduld so wertgeschätzt? Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit Christoph Quarch. Der ist Philosoph und Autor und lebt in Fulda.
Herr Quarch, ist die Geduld auch für die Philosophen eine positive Tugend und warum ist das so?
Also sagen wir mal so, die Philosophen haben sich gar nicht so viel mit Geduld beschäftigt. Weniger jedenfalls, als man erwarten würde. Und wenn, dann erscheint sie, ja, ich würde mal sagen, eher als so etwas wie eine Sekundärtugend, also eine Qualität, die mit anderen Tugenden einhergeht. Und in der griechischen Philosophie, die ja für uns aber den Anfang darstellt, gehört die Geduld so gesehen in den Zusammenhang der Tapferkeit. Ja, der Archetypus des Geduldigen ist in der griechischen Welt Odysseus, der göttliche Dulder, wie er auch genannt wird, einer, der einfach tapfer Kurs hält, obwohl ihm viele Schicksalsschläge widerfahren. Er hält aus, er macht weiter, er hält durch, er bleibt tapfer. So verstanden die alten Griechen die Geduld.
Interessant, also Geduld nicht als Schwäche, sondern im Grunde als eine Stärke. Man kann das ja auch ausdehnen auf die Religion. Da scheint es ja auch so, als ob die Geduld eine positive Lebenshaltung ist, also geduldig Dinge auszuhalten, das Schicksal, das für mich bereit gehalten wird, eben zu ertragen, auch vielleicht sogar auf das ewige Leben zu warten. Kann man insgesamt sagen, spirituelle Menschen sind geduldige Menschen?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das Verständnis der Geduld in den für uns so prägenden abrahamitischen Religionen anders als das gerade beschriebene in der griechischen Welt. Also während für die Griechen Odysseus der Archetypus des Geduldigen ist, ist es wahrscheinlich für unsere abrahamitische Welt Hiob, ja, der im Prinzip all die Schicksalsschläge, die ihm widerfahren, als ein Geschenk aus Gottes Hand entgegennimmt oder eine Gabe aus Gottes Hand. Das ist eben anders als bei den Griechen. Ja, da wird sozusagen der Schicksalsschlag eher als eine Prüfung interpretiert, die man Kraft seines Glaubens oder seines Vertrauens auf Gott dann eben zu bestehen hat. Das heißt, in der christlichen Welt gehört die Geduld nicht als Sekundärtugend zur Tapferkeit, sondern vielmehr zur Hoffnung. Und da sieht man, es ist, sagen wir mal, ein eher passives Moment, das sich in der religiösen Welt durchsetzt. Hingegen haben wir in der alten griechischen Welt eher dieses aktive Moment, was für die Geduld charakteristisch ist.
Passives Moment in der christlich-jüdischen Tradition. Aber wann kann das denn auch mal umkippen in ja Trödelei, Langsamkeit, vielleicht sogar in einen schlimmen Fatalismus?
Es gibt ja nun eine ganze Reihe auch spiritueller Schulen, vor allen Dingen auch in den östlichen Weisheitstraditionen, die den Menschen dazu ermutigen wollen, sagen wir, so etwas wie ihren Seelenfrieden dadurch zu finden, dass sie sich von Ambitioniertheit, von Willensbekundungen des Egos und dergleichen möglichst frei machen. Und genau das ist der Punkt, wo die Geduld dann vielleicht tatsächlich eher in dieses passive Element umschlägt. Trödelei und Fatalismus greift vielleicht ein bisschen zu weit. Fatalismus kommt der Sache schon näher. Das heißt, wenn wir halt uns in dieser spirituellen Tradition bewegen, in der Geduld letzten Endes eine Form des Nicht-Anhaftens ist, ja, des die Seele Beruhigens, des Verzichtens auf Ambitioniertheit und Zielgerichtetheit, dann kann man natürlich auch leicht an den Punkt kommen, wo die Geduld in eine Art der Tatenlosigkeit umschlägt, ja, die vielleicht uns Menschen gar nicht angemessen ist. Denn wir Menschen sind ja nun einfach tätige Wesen, die sich auch an der Welt bewähren müssen und an der Welt bewähren wollen, um ihre eigene Individualität zu entfalten und zu menschlicher Größe zu wachsen.
Da sind wir dann schon auf der anderen Seite der Geduld, nämlich der Ungeduld. Gibt es denn unter den Philosophen auch Freundinnen und Freunde der Ungeduld?
Ja, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir vielleicht als erstes Nietzsche ein, der halt auch von seiner ganzen Art her ein ungeduldiges und auch ein unduldsames Wesen war. Ja, das ist auch ein Begriff, der vielleicht in dem Zusammenhang ganz schön ist. Der sich also nicht mit den Dingen so, wie sie sind, zufrieden geben wollte, sondern der letzten Endes auch darauf gedrungen hat, dass der Mensch tätig ist, dass der Mensch sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Wobei er interessanterweise auch das Amor Fati, also die Liebe zum Schicksal, als eine Lebensmaxime deutete. Aber eben nicht in dem Sinne, ich nehme jetzt die Dinge, wie sie kommen und ansonsten warte ich darauf, dass es mir vielleicht in einer späteren Welt besser geht, sondern in dem Sinne, so wie es ist, ist es und jetzt mache ich was da draus. Ja? Und das ist eben eine eigentümliche Verbindung von Geduld im klassischen Sinne, also des Patiens, des Erleidens, der Patientia, wo ja auch das lateinische Wort Geduld herkommt oder auch die englische Patience. Und eben diesem Aspekt, Menschen sind tätig gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir uns auch heute orientieren können. Vielleicht gerade auch in der gegenwärtigen Welt mit der Covid-Krise. Nicht einfach fatalistisch die Dinge hinnehmen, wie sie sind, sondern Ja sagen zu ihnen, sie akzeptieren, sie so gesehen dulden. Aber um da dann auch wieder ins Tätigsein zu kommen und konstruktiv mit einer solchen Krise umzugehen.
Schwierige Situationen dulden und doch tätig werden. Über Geduld und Ungeduld hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Christoph Quarch gesprochen, Philosoph und Theologe aus Fulda. Geduld als Lebenskunst, als Tugend, darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Wir kennen ja aus dem Alltag genug Situationen, in denen unsere Geduld gefordert ist. Zurzeit müssen wir öfter mal Schlange stehen, vorm Bäcker zum Beispiel. Eltern von pubertierenden Kindern reißt des Öfteren mal der Geduldsfaden und auch bei telefonischen Beratungsstellen wird immer wieder unsere Geduld ganz schön auf die Probe gestellt. Aber gerade da gibt es Tricks, wie man die Geduld der Anrufer fördern und stärken kann.
Herzlich willkommen. Die ersten 30 Sekunden hört man sich so eine Warteschleife ja vielleicht noch durchaus entspannt an.
Unser nächster freier Kundenbetreuer nimmt Ihren Anruf gleich gerne persönlich entgegen. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Nach weiteren 30 Sekunden, gefühlt mindestens 10 Minuten, steigt der Puls und nach 5 Minuten, gefühlt mindestens eine Stunde, ist der Puls auf 180.
Oh, sowas, wie lange soll das denn noch dauern hier? Himmel!
Und dann plötzlich steht der Kontakt.
Wenn ich aber hier einsteige, auch in so eine Kommunikation, wo es halt unfreundlich wird, ne, wo man sich drauf einlässt, dann hat man den Ansprechpartner verloren.
Weiß Heike Kunte-Link vom HKL Sekretariat Service in Künzell.
Und da ist es wichtig, dass man es nicht persönlich nimmt. Es ist auch nicht persönlich gemeint vom Anrufer.
Sie schult in ihrem kleinen Unternehmen Personal für genau derartig stressige Situationen am Telefon.
Der hat ein Problem, der will jetzt das Dampf ablassen, der will jetzt jemanden ansprechen.
Auch in ihrem Haus betreiben die Mitarbeiter Telefonakquise und auch Beratung im Auftrag von Fremdfirmen. Seien es nun Versicherungen, Arztpraxen oder anderweitige Unternehmen aus der Region. Sie kennen die Situation, wenn der oder die Gegenüber am Telefon alles andere als begeistert ist. Aber Sie wissen auch, wie man genau mit so einer Situation umgehen muss.
Da gibt es einen Ablauf, den man trainieren kann. Also erstmal zuhören, ne, dass er wirklich das Anliegen, was er hat, auch aussprechen kann. Dann ist es wichtig, Verständnis zu sagen. Das kann ich gut verstehen, dass Sie da aufgeregt sind. Dann habe ich schon ein Stück ihn zu mir geholt.
Wichtig, so Kunte Link, ist der offene und ehrliche Umgang mit dem Menschen am anderen Ende der Telefonleitung. Wer sich da verbiegt, hat schon verloren.
Dann biete ich die Lösung an. Das kann ein Rückruf sein. Dann frage ich nach, ist das auch okay für Sie?
Um so eine Entspanntheit bei den Mitarbeitern zu erreichen, muss das Umfeld und die Motivation stimmen. Gerade in Großunternehmen mit eigener Reklamationsabteilung werden aber oft ungelernte Mitarbeiter an das Servicetelefon verbannt. Das ist ein Fauxpas erster Güte, meint die Chefin vom Sekretariatsservice.
Warum? Das ist der erste Eindruck, den ich vom Unternehmen habe.
Aber sie weiß natürlich auch, trotz aller Motivation und Ausbildung, es gibt da das ein oder andere Gespräch, da dringt man nicht durch. Und dann wirft im besten Fall der Anrufer gestresst den Telefonhörer auf die sprichwörtliche Gabel.
Es gibt natürlich, ich sage immer so 3% Choleriker, die kriegen Sie nicht. Das können Sie vergessen.
Geduldsspiele in der Warteschleife. In Künzell kann man Hilfe bekommen für den richtigen Tonfall bei der Service-Hotline, damit der Geduldsfaden nicht reißt. Carsten Gulke hat erfahren, wie es gehen kann. Die Geduld ist eine Tugend, die uns hilft, gerade schwierige Situationen durchzuhalten. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber nun sind wir ja nicht immer nur geduldig und das ist auch gut so. Es gibt Situationen, die vertragen kein auf die lange Bank schieben. Da geht es eher ums Aktivwerden. Dass solch eine Zeit der Ungeduld jetzt gekommen ist, das empfinden die zumeist jungen Klimaschützer. Der drohende Klimawandel erlaubt keinen Aufschub mehr. Davon sind sie überzeugt und werden aktiv, zum Teil mit dramatischen Aktionen.
Sind sie Kriminelle, die demokratische Entscheidungen nicht respektieren und illegal Bäume besetzen? Oder werden sie als Helden in die Geschichtsbücher eingehen, weil sie sich aktiv gegen den Klimawandel eingesetzt haben? Diese Frage kam im Zusammenhang mit dem Protest rund um den Dannenröder Forst bei Homberg-Ohm immer wieder auf. Für die meisten Aktivisten und ihre UnterstützerInnen ist klar, wenn die Politik nichts tut, müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Eine Baumbesetzerin berichtet.
Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort durch diese unnötige Autobahn zerschnitten wird und dass alles, was da um mich rum lebt und grün ist, dann grau und tot ist, werde ich total wütend und kann gar nicht anders, als mich dagegen aufzulehnen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, in dem Wald zu leben und ihn damit zu schützen.
Vielen geht es um die A49, die Kassel und Gießen miteinander verbinden soll. Luise aus Stadt Allendorf zum Beispiel kann nicht verstehen, wie die Entscheidungsträger so leichtfertig mit ihrer Zukunft umgehen können. Deshalb hat auch sie sich immer wieder an den Protesten beteiligt.
Hier zu zeigen, dass auch die Stimme von jungen Menschen gehört werden soll, das sind Pläne, die sind doppelt so alt wie ich. Und da fühlt man sich schon hintergangen, wenn jetzt von den Befürwortern gesagt wird, ja, die Pläne gibt es jetzt aber schon so lange. Ja, ist meine Stimme jetzt egal, frage ich mich dann.
Wut, Aktionismus und Kreativität. Das zeichnet viele der BaumbesetzerInnen und Umweltschützer aus. Sie malen Banner und Plakate mit Vorwürfen, Fragen, aber auch Wünschen, wie ihre Welt in Zukunft aussehen könnte. Sie sind politisch aktiv bei Greenpeace, Fridays for Future oder in anderen Bündnissen. Und sie arbeiten mit alten Hasen zusammen, die ebenfalls die Nase voll haben. Barbara Schlemmer ist Sprecherin des Aktionsbündnisses Keine A49. Seit mehr als 20 Jahren hat sie versucht, zum Beispiel gerichtlich gegen den Autobahnbau vorzugehen. Jetzt ist auch ihre Geduld am Ende.
Diese grundsätzlich veränderten Bedingungen heißen galoppierender Klimawandel und rasantes Artensterben. Wenn die Welt sich so gravierend verändert, dann müssen wir sie neu denken. Und zwar nicht in 20 Jahren, nicht in 15 Jahren, nicht in 10 Jahren, nicht in 5 Jahren, nicht in 2 Jahren. Jetzt!
Für viele AktivistInnen hat der Dannenröder Wald Symbolcharakter. Sie fordern eine generelle Verkehrswende. In dem kleinen Ort Dannenroth soll eine Basis für Klimaaktivismus entstehen. Deutschlandweit werde man sich vernetzen. Viele der jungen Menschen befürchten, dass in ein paar Jahren die Wälder zerstört sind und das Trinkwasser nicht mehr ausreicht. Darauf wollen sie nicht warten.
Die Zeit der Geduld ist für Klimaaktivisten im Dannenröder Forst vorbei. Voller Ungeduld drängen sie auf eine Verkehrswende. HR-Inforeporterin Anna Spieß hat sich unter den Aktivistinnen umgehört. Die Geduld als Tugend und das nötige Maß an Ungeduld, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und ein Tipp noch, der HR Newsletter zu Religion und Kirche, der informiert Sie alle 2 Wochen über spannende Sendungen zum Thema im Radio und im Fernsehen. Einfach abonnieren im Internet auf der Seite hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.